Du Nico, ich würde ganz gerne eine App bauen. Wie mache ich denn das am besten?
Ja, mit Low-Code.
Herzlich willkommen bei Burn for IT by EX. Nico und ich haben heute die große Ehre, euch ein richtig cooles Thema vorzustellen. Wir befassen uns mit Enterprise Low-Code powered by Open Source. Und wer könnte da natürlich besser in das System passen wie Nico, der diesen krassen und coolen Enterprise Low-Code Background hat, und ich, Jan-Philipp, der das Thema Open Source mit beleuchtet. Nico, sag mal, warum sprechen wir denn heute über doch so zwei unterschiedliche Technologien wie Low-Code und Open Source?
Ja, JP, vielleicht erinnerst du dich noch an die vielen Workshops, die wir für unsere Kunden gemacht haben. Und da war es uns immer wichtig, natürlich den Ist-Zustand zu verstehen und haben gesehen, dass da natürlich ein gewisser Reifegrad ist von ja, noch komplett Legacy bis zu vielleicht Netflix-Style Cloud-Native. Und da haben wir gesehen, dass die beiden Technologien der Schlüssel sein können, die Unternehmen auf der Reise zu begleiten. Also wirklich von, sag ich mal, klein anzufangen mit Containerisierung und dann es immer weiter auszubauen und zu automatisieren, zu orchestrieren und dann vielleicht mal Richtung Kubernetes zu gehen, von Docker zu Kubernetes. Und dann bietet es sich natürlich an, auch neue Technologien zu nutzen und das einfacher vielleicht zu gestalten und andere Anwendungsfälle zu tackeln. Und da kam dann die Low-Code-Application-Plattform dazu. Und das natürlich Ganze im Enterprise-Style, weil für mittelständische oder große Unternehmen hat man natürlich auch ein gewisses Anforderungsspektrum.
Und wo kommt denn der Begriff Low-Code jetzt her? Oder wie entsteht denn so Low-Code oder eine Low-Code-Plattform?
Ja, also der Begriff Low-Code selbst beschreibt erstmal einfach, würde ich sagen, den Gegensatz zu High-Code, also ganz viel Code. Dann habe ich eher weniger Code oder vielleicht sogar No-Code. Und das ist einfach so eine Art von Schieberegler. Wenn man sich jetzt mal die Evolution der Programmierung anguckt, dann habe ich ja auf der untersten Ebene die Maschinenebene, also Binär Assembly. Ja, dann kamen die Hochsprachen dazu, wie C oder Java, also objektorientiert und funktional. Und dann habe ich eben mit Low-Code oder No-Code eben eine visuelle Oberfläche oder einen visuellen Ansatz, um alle Arten des Application-Stacks, sage ich mal, zu betrachten. Also es kann jetzt ein Domain-Model sein, das ich visuell modelliere, oder die Prozesse oder auch das Frontend mit UI, UX, wo ich vielleicht auch auf einen gewissen Baukasten zurückgreifen kann, was ich ja jetzt, wenn ich Nullen und Einsen reintippe, eher nicht habe. Also eine anwenderfreundliche Möglichkeit mit allen Vor- und Nachteilen.
Auf die wir sicherlich im Rahmen der Folge noch eingehen werden. Du hast es eben schon angesprochen, aber geh doch vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Was sind denn die Anforderungen an so eine Plattform? Warum brauche ich denn so eine Plattform überhaupt? Warum sollte ich denn mit Low-Code arbeiten?
Ja, wenn wir schauen, wir leben, sag ich mal, im Zeitalter der digitalen Transformation. Das heißt, wir nutzen die IT, um das Geschäft neu zu erfinden und auch die Geschäftsprozesse. Und da brauche ich auch einen Ansatz, um eben das Geschäftsleben, also die Geschäftsanforderungen und die IT besser zusammenzubekommen. Also ich habe eben, sag ich mal, die Anforderungen an gewisse Spektrum und an Applikationen, die ich unter Beteiligung auch Nicht-Entwickler entwickeln möchte. Und zur Anwendungsentwicklung heutzutage gehört ja nicht nur das reine Coden, sage ich mal, sondern auch das Projektmanagement, die Visualisierung auch der Tasks in sogenannten User Stories und das vielleicht auch in einer Entwicklungsumgebung zu machen, die viele Parteien beteiligt, habe ich halt dann eben diese Low-Code-Plattform. Und diese Low-Code-Plattform, die gibt's natürlich in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Also in der heutigen Zeit, wir kennen's, manche Unternehmen sind vielleicht noch Legacy unterwegs, die haben noch on-prem ihr eigenes Rechenzentrum und kümmern sich um alles. Andere nutzen nur Software as a Service im Web, ja, dass sie alles eben betreiben lassen. Und genau so gestaltet sich auch eine Low-Code-Plattform. Will ich die komplett selbst aufbauen? Gibt es natürlich Lösungen dafür? Oder will ich die einfach konsumieren als Software as a Service und hole mir da irgendein Abo-Modell und klicke mir meine Apps No-Code-Style im Web sozusagen zusammen und hängt natürlich von meinen Anforderungen ab. Also darum hoffe ich, dass das deine Frage so ein bisschen beantwortet.
Ja, auf jeden Fall. Wie würde denn so ein Ökosystem aussehen von einer Low-Code-Plattform basierend auf einer Open-Source-Lösung? Oder welche Open-Source-Lösungen kommen denn überhaupt für so eine Low-Code-Plattform in Frage?
Ja, also bei Low-Code kann man sehr differenzieren, weil Low-Code manchmal nur gewisse Anwendungsfälle löst. Zum Beispiel, wenn ich Prozesse abbilden möchte, dann habe ich vielleicht eine Business Process Management Plattform, sage ich mal eher, die auch No-Code, Low-Code nutzt, um eben die Applikationen oder die Prozesse zu modellieren. Will ich da hingegen eher also den kompletten Stack abbilden, also Full-Stack Applications mit Frontend, Prozesse und Backend, dann redet man eher von so General Purpose. Ja, und dann gibt's aber auch, also General Purpose, eher so diese eierlegende Wollmilchsau, die dann alles abbilden könnte, wobei auch nicht jede App in Low-Code natürlich Sinn macht. Und dann gibt's die Ökosystem-Provider, die kennt man, die haben halt ihr eigenes Ökosystem. Kennt man bei den großen Hyperscalern, brauche ich jetzt keine Namen nennen, die bringen auch ihre eigenen Lösungen mit, um eben per No-Code, Low-Code-Style vielleicht gewisse Teile auch in ihrem Ökosystem zu automatisieren, gewisse zum Beispiel Formulare abzubilden, die dann mit gewissen Logiken im Hintergrund Einladungen verschicken per E-Mail oder ähnliches, was aber das Ganze sehr begrenzt und nur eine gewisse Freiheit zulässt. Und dann gibt's natürlich noch die No-Code-Varianten, die, sag ich mal, sehr, sehr abstrakt sind, wo man kaum Möglichkeit hat, noch seine eigenen Systeme anzubinden. Also klar, wenn man über No-Code und Low-Code spricht, redet man dann generell von APIs, die man miteinander verbindet. Also auch in den No-Code, Low-Code-Applikationen, die man entwickelt, hat man meistens die Möglichkeit, relativ einfach so einen Interface, eine API anzubieten oder zu konsumieren und die dann mit seinen Applikationen, sag ich mal, zu verheiraten. Also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, also man hat diesen General-Purpose-Bereich, so die eierlegenden Wollmilchsau, Low-Code-Applikationsplattform, dann die Ökosysteme, Hyperscaler sind da meistens angesiedelt oder auch große Marketing- und Sales-Plattformen. Dann gibt's Business-Prozesse, die im Fokus stehen, oder eben diese No-Code-Tools. Und da gibt's halt auch von den No-Code-Tools über hunderte unterschiedliche Varianten. Also breites Ökosystem. Low-Code ist unglaublich vielfältig.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt sag mal, wir sprechen ja so ein bisschen über die Konzepte im Hintergrund. Ja, warum brauche ich das Ganze? Gib doch mal ein Beispiel. Was ist denn eine Applikation, die ich auf einer Low-Code-Plattform beispielsweise entwickeln kann im Vergleich zu, was wäre denn der Use Case oder was wäre denn die Plattform unten drunter, wenn ich es nicht auf einer Low-Code-Plattform entwickeln könnte oder würde?
Ja, da kann ich jetzt erstmal ein ganz gutes Beispiel bringen, wenn man dahingehend schaut, dass die Anforderungen komplett definiert sind. Also immer so ein Spannungsfeld, hoher Veränderungsgrad oder Anforderungen komplett definiert. Jetzt sind wir bei dem, es ist sehr starr und rigide. Das wäre da zum Beispiel sowas wie Excel. Ich habe jetzt eine Excel-Tabelle und will die natürlich in eine Applikation umwandeln. Da ist Low-Code ein wunderbarer Ansatz, um zum Beispiel über so einen Importer automatisch eine App aus einer Excel-Tabelle bauen zu lassen und die dann selbst mit gewissen Erweiterungen, die vielleicht schon als Paket vorhanden sind, zu bestücken. Und das sieht aus wie eine Full-Stack-Applikation, mit der ich auf einmal arbeiten kann. Da kann ich schöne Rechte und Rollen vergeben und die dann unter Umständen halt auch aus der Schatten-IT rausziehen. Ja, wir kennen es alle mit den Excel-Tabellen. Also das jetzt ja, und was wäre die konventionelle Lösung? Ja, weiter bei Excel bleiben. Ja, also ist jetzt vielleicht nicht die Lösung.
Und jetzt nehme ich mal diese Excel-Applikation, die ich auf meiner Low-Code-Plattform entwickelt habe, und packe die mal auf eine Runtime. Wo läuft denn das Ganze? Wo läuft denn das ganze Low-Code und wo läuft dann am Ende meine Applikation?
Ja, also ganz guter Punkt. Unsere Folge heißt ja heute auch Powered by Open Source. Und meistens ist es ja eben nicht Open Source, dass man was Kommerzielles einsetzt, wo eben der Stack nicht transparent ist. Aber natürlich sind dahinter auch immer Technologien wie Java, JavaScript oder Kubernetes dann im Betrieb. Und darum kann man das so per se erstmal nicht sagen. Bloß der Gedanke von heute ist, man kann natürlich die Welten so miteinander verbinden, also die Low-Code-Plattform mit Open-Source-Technologie wie Container und Kubernetes im Hintergrund, dass man es komplett selbst auch beherrschen kann, eben durch diesen Open-Source-Ansatz im Betrieb oder in der Infrastruktur. Also oben entwickeln auf Low-Code, dann vollautomatisiert auf das Zielsystem oder auf die Zielinfrastruktur bringen, die da zum Beispiel Kubernetes ist. Und das kann man sehr, sehr gut miteinander verheiraten. Aber so der Gedanke von Low-Code ist ja eben, es zu vereinfachen. Dahinter frage ich jetzt nicht mehr, welche Technologien die Low-Code-Plattform einsetzt. Ja, die konventionellen und die neuesten Technologien, das ist für mich meistens intransparent, außer ich setze halt eben auf so eine General-Purpose-Plattform, wo ich sage, eierlegende Wollmilchsau, Schweizer Taschenmesser, die mir dann auch im Backend oder im Betrieb die volle Freiheit gibt, auch dann das selbst betreiben zu können, auf Container oder Kubernetes besser gesagt. Ja.
Jetzt haben wir ja den Punkt, Low-Code hat verschiedene Provider. Also es gibt verschiedene Flavors, verschiedene Geschmacksrichtungen. Und die Provider wollen natürlich auch das, was sie gebaut haben mit ihrem Low-Code, bezahlt bekommen. Also Low-Code per se ist ja erstmal nicht umsonst. Diese These stelle ich mal in den Raum.
Nee, es gibt auch Low-Code-Plattformen, die sind komplett Open Source. Und worauf verzichtet man letztendlich meistens oder immer? Auf den kommerziellen Support. Also klar kann ich das Teil komplett kostenlos, also es ist nie kostenlos, auch das Personal, das ich natürlich drauf ansetze.
Klar.
Die Schulungskosten und auch die Qualität im Betrieb, keep the lights on, Service Level Agreement erfüllen. Das kostet alles Geld. So, jetzt, wo will ich mein Geld reinstecken? Und manchmal macht es halt mehr Sinn, in die kommerzielle Lösung zu gehen, weil die mir halt alles abnimmt, weil die auch eine hohe Qualität bringt. Aber genauso gut kann ich auch sagen, ich baue es mir Low-Code, da gibt es auch Plattformen, die sind eben Open Source, bilde meine eigenen Leute darauf aus.
Den steinigen Weg. Im Endeffekt den steinigen Weg gehen.
Genau, aber hab halt dann auch nicht die Qualität und dieses Ökosystem, zum Beispiel eine gewisse Vorlagen, gewisse Module, die schon existieren oder auch die Integrationsmöglichkeiten, dass ich zum Beispiel gewisse Identitätsprovider bei den kommerziellen Lösungen halt schon von Haus aus mit drin habe und es ein Kinderspiel ist, die in meine Applikation einzubauen. Ja, mit meiner Welt schon zu verbinden. Und das ist genauso der Gedanke der heutigen Folge. Wenn ich auf die richtige Low-Code-Plattform oben setze und mit der gut zurechtkomme und die auch meine Anforderungen erfüllt, und das hatten wir ja vorhin, das kann ja on-prem, könnte es ja ganz Legacy-Anforderungen sein, dass ich wirklich noch klassische Server habe, die ich auch da irgendwie integrieren muss. Und dann bringe ich noch ein modernes Betriebskonzept wie eben Container und Kubernetes dazu und verheirate das miteinander, habe ich halt wirklich eine Lösung, mit der mein ganzes Business umgehen kann. Also von den Geschäftsanforderungen bis zur technischen Umsetzung habe ich das jetzt auf ganz viele Schultern verteilt, die alle da reingucken können und es alle irgendwie verstehen. Ja, sonst habe ich immer mir diese Silos gebaut und hier breche ich die Silos mehr auf. Das war so der Gedanke.
Du hast eben ganz oft das Thema Kubernetes mit eingebracht als Backend im Endeffekt für die Low-Code-Plattform. Was ist denn das Besondere oder wo sind denn die Symbiosen zwischen Low-Code und Kubernetes als Open-Source-Orchestrierungsplattform?
Ich würde mal sagen, die Automatisierung ist die große Synergie. Kann meine Applikation auf viele Schultern verteilen. Ja, ich habe vielleicht Citizen-Developer noch mit dabei, die können mir mehr die Anforderungen definieren, können das Datenmodell mitbestimmen. Dann habe ich trotzdem noch meine High-Code-Entwickler in der Low-Code-Plattform drin, die mir vielleicht gewisse Erweiterungen noch bauen, die dann klassisch in Java, JavaScript vielleicht noch programmiert werden. So, jetzt habe ich hier schon, sag ich mal, eine gut definierte Plattform und die kann ich jetzt über API und Integrationen auf meine Open-Source-Kubernetes-Welt bringen. Also letztendlich diese ganze CI/CD-Pipeline ist auch in der Low-Code-Application-Plattform schon mit drinnen. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht meine rar gesäten DevOps-Engineers, die mir noch aufwendig meine Infrastrukturwelt zurechtbauen, sondern vorgefertigte Integrationen setzen und Kubernetes. Auch dort gibt es heutzutage Lösungen, die auch nicht mehr das Rad immer neu erfinden, sondern schon auch, sage ich, auf bewährte Branchenlösungen setzen und es relativ einfach machen. So, und jetzt kommt die Brücke zwischen beiden, nämlich dort über gewisse Kubernetes-Operatoren zu sagen, diese Low-Code-Plattform hat schon eine Integration in meinen Kubernetes-Cluster und diese Integration spricht jetzt mit der Low-Code-Plattform. Und ich kann jetzt meine Applikation, die ich entwickelt habe, auch beliebig skalieren. Und zum Beispiel, ich brauche mehr Performance, dann werden halt automatisch mehr Container erstellt. Ja, also ein gewisses Scaling, eine Skalierbarkeit. Genauso habe ich dann auch dort meine ganzen Zugriffsprofile drin. Ja, wer darf auf meine Applikation zugreifen? Wer darf die Applikation mitentwickeln? Also, aber andererseits habe ich auch eine klare Trennung der Gewalten. Ja, also ich habe trotzdem meine Betriebsmannschaft in der Infrastruktur und, sage ich mal, mein Low-Code-Team und habe aber beide Welten sind voneinander irgendwo sichtbar und miteinander verheiratet. Also ich habe nicht überall, muss ich anfangen zu basteln, sondern habe schon vieles vorgefertigt, aber kann drumherum noch meine Erweiterungen mit einbauen. So, das ist so ein bisschen der Gedanke.
Du hast gerade die verschiedenen Teams angesprochen und hast natürlich auch den Aspekt genannt, nicht jedes Unternehmen hat die Anzahl an DevOps-Ingenieuren oder die Anzahl an vielleicht Plattform-Ingenieure, die in so einem Konstrukt einfach total wichtig und wertvoll sind, um eben diesen ganzen Stack zu kontrollieren, zu überwachen und auch die Funktionalität sicherzustellen. Siehst du da nicht ein richtig großes Risiko, wenn du sagst, okay, wir haben unsere ganz normalen Data Center Engineers, wir haben unsere Entwickler und wir haben jetzt ganz viele verschiedene Gruppen, die Interessen haben und bestimmte Teilbereiche dieser doch komplexen Plattform bauen und sie zusammenwürfeln. Ist es nicht ein großes Risiko, mit so vielen verschiedenen Stakeholdern in so ein System reinzugehen?
Ja, ich würde sagen, die Lernkurve ist da sehr hoch und das macht auch nur ab einer gewissen Größe Sinn. Also gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich ein kleines Team habe, dann kann ich da auch nicht die Rollen entsprechend staffen, damit das auch, dass das Risiko, sage ich mal, gering bleibt. Ja. Andererseits habe ich natürlich auch die Vorteile, dass vieles einfacher zu erlernen ist, würde ich jetzt vorsichtig mal sagen. Also wenn ich jetzt, es kommt halt immer darauf an, wie viel will ich auch selbst bauen und wie viel will ich an den Hersteller übergeben. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, man startet erstmal komplett ohne DevOps-Engineers und setzt halt fürs Deployment auf eine native Cloud-Integration. Dass man sagt, ich nutze diese Low-Code-Plattform, die dann meistens immer eine Möglichkeit bietet, das halt schon in eine vordefinierte Cloud zu deployen. Das heißt, ich brauche gar keinen, der Kubernetes versteht. Ja, so fange ich vielleicht an, mache meine ersten Schritte, fange mit einer Fachabteilung an und ein paar High-Code-Entwicklern erstmal nur die Low-Code-Sache zu betrachten und nähere mich Schritt für Schritt. Also auch dort die Use-Cases erstmal zu tackeln, die jetzt nicht, sag ich, diese sogenannten Low-Hanging-Fruits, die kein hohes Risiko bieten, aber einen hohen Return on Invest. Ja, so wie zum Beispiel alte Excel-Sheets, die jetzt keine kritischen Daten enthalten, vielleicht da mal weg zu automatisieren.
Klassischer POC, ja, einfach mal
reinstarten, genau, vielleicht mit POC, mit dem testen. Ja, dann seinen ersten MVP bauen und dann halt die Erfahrungen mitnehmen. Das Tolle ist halt auf dieser Reise, man kann eben dann seine Standards definieren.
MVP, Most Valuable Player oder was ist
das? Genau, Most Valuable. Minimum Viable Product oder Minimum Valuable Product, je nachdem, wie man sieht. Also ein erster Ansatz der Lösung, der schon einen gewissen Nutzen bringt, aber natürlich über weitere Iterationen besser gemacht wird und halt immer mehr Anforderungen erfüllt. Das ist manchmal nicht möglich bei diesen Big Bang-Lösungen, wo man dann alles umstellt. Aber es gibt Use Cases, Anwendungsfälle, die eben diesen Ansatz, wo es sinnvoll ist, vor allem bei innovativen Applikationen. Wir haben vorhin von der Excel-App gesprochen. Vielleicht will ich irgendein neues Geschäftsmodell erproben, ja, neue Kanäle für mich entdecken und dann fange ich da mal an, so einen MVP zu bauen und der geht dann vielleicht in die eine oder andere Richtung. Und genau, der Gedanke war jetzt eben, anhand von diesem MVP auch Standards zu schaffen und die dann eben für die nächsten Applikationen weiter zu nutzen und alle lernen da dran. Und vielleicht habe ich ein Template, das mein Corporate Design und Corporate Identity schon, ja, kanalisiert und das halt dann auch in den nächsten Applikationen. Das ist halt, diese Low-Code-Plattform ist auch so ein Ökosystem an ganz vielen Marktplatzmodulen, die da gegebenenfalls angeboten werden, wo man halt das Rad nicht überall neu erfinden muss in der Entwicklung. Beschränkt aber natürlich wieder gewisserweise. Und ich denke, es ist auch nicht nur Low-Code und nicht nur eine Low-Code- oder No-Code-Plattform heutzutage, sondern es ist meistens ein Blumenstrauß und man braucht eine Entscheidungsmatrix, welcher Anwendungsfall wandert wohin. Aber was ganz klar ist, wir müssen uns den Legacy-Applikationen widmen. Das habe ich in ganz vielen Unternehmen gesehen. Oft ist nur noch ein Programmierer dran, der das Ganze am Leben hält und geht bald in Rente. Und dann, wer soll noch die App mit 10.000 Zeilen Code verstehen? Ja, keiner tut es. Und bei einer Low-Code-Lösung kann ein anderer sehr schnell in die Thematik eingearbeitet werden. Ja. Und darum macht es Sinn, halt eben gewisse Applikationen dann auf so eine Low-Code-Plattform zu ziehen. Und manche vielleicht auch sterben zu lassen. Und das ist ja auch vielleicht der Sinn von Applikationen, wenn sie keinen Nutzen mehr erfüllen, ja, weiß ich nicht, sie auch mal vielleicht bewusst abzuschalten.
Man bedenke nur die Cobalt Cowboys. Ja, wer kennt sie nicht im IT-Umfeld, die tatsächlich eine sehr elitäre Gruppe sind, die sich noch mit Cobalt auskennt. Absolut wichtiges Thema, eben nicht nur einen Entwickler an einem Programm dran sitzen zu haben, der irgendwann in Rente geht oder vielleicht sogar ausscheidet, weil er ein besseres Angebot hat, sondern eben das Wissen zu vervielfältigen. Jetzt ist es doch so, wir haben eine Low-Code-Plattform, wir haben Anforderungen, die gestellt werden, wir haben Standards, die definiert werden müssen, um eben automatisieren zu können. Und wie könnte man jetzt ich bringe jetzt mal ein neues Buzzword mit rein, KI integrieren. Also welchen Vorteil könnte denn KI beispielsweise haben, um gerade personell schwach besetzten Teams, die auf Low-Code setzen, um eben diese Personalnot irgendwie entgegenwirken zu können. Wie könnten diese Teams von KI profitieren? Oder ist es einfach noch ein zweiter oder dritter, vierter, fünfter total komplexer Ansatz, der in die Plattform mit integriert wird und den keiner irgendwann mehr versteht?
Ja, also im Low-Code-Kontext, denke ich, macht KI Sinn, gewisse Vorschläge zu geben. Also an gewissen Prozessen, die ich zum Beispiel modelliere und Logiken, die ich abbilden möchte, den nächsten sinnvollen Schritt vorherzusehen aufgrund von einer gewissen Datenanalyse. Ja, macht es jetzt Sinn, hier eine Schleife einzubauen und muss ich hier gewiss die und die Variable ist am sinnvollsten hier jetzt reinzumappen? Ja, das wäre so ein Ansatz, eben dem Entwickler so ein bisschen Hilfe zu geben dabei, die nächste Entscheidung zu treffen.
Ist denn die KI aktuell schon so weit?
Ja, das gibt schon in den Look, das ist auch nicht neu, das gab es auch schon vor Large Language Models. Das ist jetzt schon, sage ich mal, relativ etabliert. Der zweite Punkt, den ich gerade nennen möchte, der nur nicht so etabliert ist, ist wie so ein Large Language Model eben Text-to-App. Also wirklich in der Low-Code-App klar schon den Rahmen vorzugeben, aber dann auch dort zu sagen, ich beschreibe jetzt in Textform, was ich eigentlich machen möchte in der Low-Code-Plattform. Und dann gibt es mir gewisse Vorschläge, dann das eben in den Modulen abzubilden. Absolut sinnvoll. Ich meine, der Mensch ist dafür da, eben Halluzinationen und sonstige Risiken der Large Language Models abzufangen. Und da hat man doch die perfekte Symbiose aus Mensch und Maschine, die, sag ich mal, die großen Datenmassen zu nutzen dafür, eben sinnvolle nächste Schritte und sinnvolle Übersetzungen zu bringen. Ich meine, sowas kann ein Large Language Model ziemlich gut, Sachen übersetzen. Und ist es nicht auch der Gedanke, der zählt? Ist es nicht eigentlich egal, wie mein Code aufgebaut ist? Ja, ich will doch irgendeine Anforderung lösen. Die Anforderung muss ich beschreiben, auch Entwickler. Es geht ja nicht immer darum, es nur bauen zu können, sondern auch zu verstehen, ob es sinnhaft ist. Ja, also so in so einen Dialog und mehr in den Diskurs zu gehen. Und das ist das, was mir auch in der Low-Code-Application-Plattform-Thematik so oft entgegengekommen ist, auch von den Fachabteilungen. Nämlich der Gedanke, dass man selbst seine Anforderungen und Prozesse ja gar nicht richtig verstanden hat. Wie soll denn dann die IT, sowohl die Infrastruktur als auch der Betrieb und die Softwareentwicklung, dann eine tragfähige Lösung bauen können, wenn die Fachabteilung ja selbst es nicht verstanden hat? Und vielleicht ist Low-Code an der Stelle auch der Öffner, um einfach das gesamte Ökosystem besser zu machen und den Dialog wieder zwischen Business und IT herzustellen. Dass man sagt, hey, wir wollen doch alle irgendwie weiterkommen. Wir wollen Kosten senken. Wir wollen neue Geschäftsfelder. Wir wollen vielleicht die Risiken senken. Und das machen wir ja in der Regel über gewisse Applikationen, die wir bauen. Und sind die Applikationen, wie wir sie bauen, sinnhaftig und die Applikationen, die wir haben, tragfähig? Welche Applikationen? Was ist unsere Roadmap? Ja, also Low-Code, ich sehe Low-Code als Enabler. Klar kann der jetzt taktisch mal die ein oder andere App bauen und so, aber ich sehe das eher als langfristige Investition in Weiterentwicklung des Unternehmens und der Mitarbeiter, weil sie einfach dadurch die Silos aufbrechen und vielleicht auch mehr in die Richtung kommen, die sie lieben oder wo sie Leidenschaft dafür empfinden. Ich mag da noch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, wir hatten mal ein Projekt, da ging es darum, ein neues Portal zu bauen intern und das wurde auf Low-Code gebaut und da gab es viele Mitarbeiter in den Fachbereichen, die unglaublich gut die Prozesse verstanden haben. Also sie wussten, wie das Tagesgeschäft, die waren seit 15 Jahren dort und haben das aber leider immer in Excel-Tabellen gemacht. Und irgendwann kam dann so der Aha-Effekt, hey, in Low-Code kann ich ja das auch umsetzen, was ich mir schon immer gedacht habe und was ich mir immer verbessern wollte. Und die wurden dann in kürzester Zeit zu Experten in der Entwicklung, weil sie halt dafür gebrannt haben, aber sie konnten es nie wirklich ausleben. Sie waren halt immer nur der im Kleinen irgendwie was, den Prozess durchgeführt hat, aber nie an dem Prozess selbst arbeiten konnte. Also immer im System gelebt, aber nie von außen am System gearbeitet. Darum denke ich, wenn man Low-Code mal selbst empfunden hat und gesehen hat, was für eine Macht das auf einmal ist, für jeden Einzelnen einfach mal auch vielleicht was auszuprobieren. Ja, einfach mal sich das anzugucken, eine App zu bauen, die vielleicht irgendwie auch zu Hause was automatisiert, die vielleicht für die Freundin eine Kalenderintegration hat, wo sie dann irgendwie besser ihre Termine pflegen kann. Ich weiß es nicht. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und dann halt Schritt für Schritt weiterzumachen. Und Darum habe ich gemeint, es ist vielleicht nicht die eine Low-Code-No-Code-Plattform und je nach Anwendungsfall sollte eine bewusste Entscheidung dafür auch sein, warum man das genau mit dieser Plattform macht. Ja.
Spannende Einblicke, vielen Dank. Nico, jetzt soll Low-Code ja Probleme lösen oder soll uns dabei helfen, Problemstellungen, die an uns herangetragen werden, vielleicht besser zu verstehen und Lösungsansätze dafür zu finden. Für wen ist denn so eine Plattform überhaupt sinnvoll? Ja, wenn wir über das Thema sprechen, macht denn der kleine Handwerksbetrieb um die Ecke, der sich darum kümmert, Fenster zu bauen, ja, der ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft ist, würde für den denn eine Low-Code-Plattform überhaupt einen Sinn ergeben? Wo setze ich denn die Use Cases an oder welche Unternehmensgrößen profitieren denn aktuell oder vielleicht auch in Zukunft von so einer Plattform?
Ja, also wir hatten ja zu Beginn gesagt, das ist ein breites Spektrum, also von High-Code, wirklich tiefes Entwicklungsverständnis bis zu No-Code, nur noch in Anführungsstrichen Prozessverständnis und Anforderungsverständnis, kann man die passende Lösung immer finden. Auch für den Handwerksbetrieb, der sich dann in einem, vielleicht nur in einer No-Code-Oberfläche, die, ich meine, jeder Handwerksbetrieb hat heutzutage E-Mail, ja, oder vielleicht auch schon ein Sales-Tool, das so eine No-Code-Plattform schon mitbringt, wo ich einfach sage, hey, irgendwie will ich doch vielleicht meine ganzen Kunden mal informieren über so einen Newsletter. Und der Newsletter soll auch einen Button haben. Wenn der da draufklickt, dann landet der zu einem Kalender zum Beispiel. Und der Kalender ist verknüpft mit meinem Teams. Und dann kriege ich eine Nachricht in unserem Teams-Channel, wo unser ganzes Team drin ist. Und wir sehen, welcher Kunde dann, also absolut gerade aus dem Stegreif irgendein Beispiel heraus erdacht. Ja, aber auch dort, es geht nur drum, das Geschäft zu verstehen und vielleicht ein paar coole Ideen zu haben. Dann kann auch der kleine Handwerkerbetrieb, sag ich mal, mit so einer No-Code-Lösung vielleicht Mehrwerte schaffen oder auch nicht. Und ich denke, da hängt es immer davon ab, die richtigen Berater zu haben. Ja, man sollte schon Aussicht halten nach Unternehmen, die sich dann vielleicht erstmal den so einen Workshop, einen Innovation-Workshop oder selbst mal an einem Hackathon teilzunehmen. Es gibt, ich kann es jetzt selbst sagen, wir sind beim digitalen Zentrum in Schwaben eingezogen, in Augsburg, vor ein paar Wochen und dort werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten, wo man sich mal solchen innovativen Themen nähern kann. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach halt vielleicht auch noch nie entwickelt hat und es gibt so viel Content dafür, also auch für den, der noch nie was damit gemacht hat, heutzutage ist es einfach, sich das selbst anzueignen. Und dann das andere Spektrum ist natürlich dieses Multimilliardenunternehmen mit Multicloud, mit Public Cloud, mit On-Prem-Umgebungen, die natürlich jetzt alle Anforderungen abdecken müssen. Und auch dort gibt es die sogenannten General-Purpose-Plattformen, die genau mit unserem Gedanken heute die volle Kontrolle zu behalten, also oben eine Low-Code-Plattform, ganz unten Open Source mit Kubernetes, eben seine Wunschlösung zu bauen, die einen Großteil der Applikationsentwicklung unterstützen kann. Nicht alles. Ja, es wird weiterhin für irgendwelche Spezialfälle wird es super Sinn machen, ausschließlich auf High-Code und Speziallösungen zu setzen. Aber dort einfach mehr Drive reinzubringen, ja, die innovativen Sachen schneller zu entwickeln, besser zusammenzuarbeiten. Und dann denke ich, es kann für jeden Sinn machen und für jeden einzelnen Menschen dahinter macht es definitiv Sinn, sich so eine No-Code-Low-Code-Plattform mal anzuschauen im Internet. Die meisten sind übrigens absolut kostenlos. Ich nenne jetzt keine Beispiele, wir bleiben hier objektiv, aber einfach mal eingeben in Google, kann man bestimmt was finden und einfach mal so ein Free-Tier ausprobieren, E-Mail-Adresse anmelden und mal loslegen. Meistens kommt immer eine gute Dokumentation mit. YouTube ist Freund und Helfer oder auch eine entsprechende Academy oder Schulungsangebot von dem Hersteller, um einfach mal loszulegen. Und dann kommt ganz viel Grundverständnis auf einmal mit, weil man muss ja auch trotzdem die Softwareentwicklung verstehen lernen. Also es das heißt ja nicht, weil man keinen Code einsetzt, dass man dann auf einmal komplett raus ist. Ja.
Ich finde, dass das Schöne im Hintergrund ist tatsächlich, wenn ich so eine Plattform betreibe oder wenn ich so einen Service nutze, einen Low-Code-Service und ein Open-Source-Tool im Hintergrund noch mit integriert ist, die Community wächst durch Leute, die anfangen, mit Low-Code zu arbeiten, durch Leute, die anfangen, auch bestimmte neue Anforderungen kennenzulernen, weil wir wissen es ja selbst, die Anforderungen sind meistens bezogen auf das Unternehmen und es gibt andere Unternehmen oder andere Menschen, die andere Anforderungen haben. Dadurch kommen immer mehr und mehr Anforderungen mit auf die Plattform und der Open-Source-Gedanke ist ja der der spannende Faktor in diesem Bereich, der dann einfach sagt, die Leute schreiben das nieder, was sie tun, die Leute testen und meine Applikation kann wachsen, sie kann noch ganz andere Parameter mitnehmen, verstehen und sie dann in die Plattform integrieren. Und das ist der, finde ich, der größte und schönste Vorteil, den eben eine Low-Code-Plattform mit einem Open-Source-Backend im Endeffekt haben kann.
Absolut. Und das, danke, dass du es gerade nochmal ansprichst mit Forschung und Lehre. Und auch war ich schon bei diversen Universitäten unterwegs, um ja Lösungen mit zu definieren und auch zu gucken, wie man es vielleicht weiterentwickeln kann. Und dort ist Low-Code einfach gesetzt in den Kursen Richtung IT und moderne Anwendungsentwicklung. Da findet man an vielen Universitäten mittlerweile Low-Code und No-Code. Und die Studenten haben da auch den Unterschied oder die Wahl, sage ich mal, natürlich unterschiedliche Plattformen auszutesten. Und oft wird es auch an Universitäten verwendet, um eben Innovationen zu beschleunigen. Also dort auch zu gucken, was sind die Herausforderungen bei uns in den ganzen Vertikalen. Ja, welche Branche hat hier was? Und dann forscht man mit Low-Code auch dran, dafür Lösungen zu finden. Das ist spannend.
Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich denke, du hast einige unserer Zuhörer auf jeden Fall abgeholt durch deine Art und Weise. Geht raus, testet das Ganze. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir euch das Thema nahebringen konnten. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne Feedback da. Liked uns oder teilt unsere Session. Vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.